Willkommen zur Lesung. Sie steht im Johannes-Evangelium Kapitel 21. Ich lese uns die Verse 15 bis 25. Als sie nun gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Dann sagte er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Jona, liebst du mich? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Er sagte zum dritten Mal zu ihm: Simon, Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sagte zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Und als er das gesagt hatte, sagte er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich verrät? Als Petrus ihn sah, sagte er zu Jesus: Herr, und was ist mit ihm? Jesus sagte zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da ging diese Rede aus unter die Brüder, dass dieser Jünger nicht sterben würde. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, dass er nicht sterben würde, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der diese Dinge bezeugt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn sie aber eins nach dem anderen aufgeschrieben würden, so meine ich, würde die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, Herr.
Ja, barmherziger Herr, wir bitten dich nun, dass du uns an deiner Hand zu dir hinführst. Denn wohin sonst sollten wir gehen? In Jesu Namen. Amen. Nächste Woche feiern wir Hickels ein kleines Jubiläum. Da ist es nämlich 7 Jahre her, dass wir nach Leipzig gezogen sind. Wir wissen nicht mehr ganz genau, ob es am 14. oder 15. Mai 2012 passiert sind, aber da sind wir aus Australien über einen kleinen Umweg hierher gekommen. In 7 Jahren geschehen natürlich jede Menge Dinge und für mich persönlich ist es immer noch was Besonderes, Pastor von Sonntag um 4 sein zu dürfen. Eine Sache habe ich in diesen 7 Jahren allerdings ganz gewiss gelernt, nämlich, dass die Rolle als Pastor ihre eigenen Versuchungen mit sich bringt. Ihr habt davon wahrscheinlich auch das ein oder andere mitbekommen und ich bin euch dankbar für eure Geduld und für eure Bereitschaft, dass ihr mir immer wieder meine Schwächen und Fehler aufs Neue vergeben wollt. Und ich denke, irgendwie passt es, dass wir in diesem Abschnitt, wo Petrus seine große Berufung als Apostel empfängt oder eher wieder empfängt, dass wir hier einigen dieser Versuchungen begegnen, mit denen man sich als Pastor konfrontiert sehen kann. Der erste Punkt ist also eine große Berufung. Und wir sehen das, James, danke, eine große Berufung. 3-mal sagt Jesus zu Petrus: Weide meine Schafe. Zuerst in Vers 15, weide meine Lämmer. Dann in Vers 16, leicht abgeändert, und noch ein drittes Mal in Vers 17, weide meine Lämmer. Der Begriff Pastor leitet sich bekanntermaßen von dieser Rolle ab, Schafe zu weiden, von dieser Hirtenrolle. Das heißt, dreimal beruft der gute Hirte Jesus Petrus erneut und sagt, sei ein Pastor, weide meine Schafe. Die Weise, wie Jesus Simon Petrus wieder einsetzt an dieser Stelle, ist bemerkenswert. Wir werden uns das noch genauer anschauen. Aber an dieser Stelle nur so viel, irgendwie ist es passend für den, der Jesus dreimal verleugnet hat, dass seine erneute Berufung von Jesus auch dreimal bestätigt wird. Damit besteht nämlich nicht der kleinste Zweifel daran, dass Jesus ihn tatsächlich wieder in sein Apostelamt eingesetzt hat. Vielleicht nur ganz kurz nebenbei, manchmal wird diese Berufung hier so verstanden, als würde damit de facto das Papsttum beginnen, aber damit würde man etwas in den Text hineinlesen, das nicht da ist. Aber trotzdem ist das Amt, das Petrus hier empfängt, unglaublich bedeutsam. Er ist einer von den 12 Aposteln und auf dem Fundament ihres Zeugnisses über Jesus besteht auch heute noch die weltweite Kirche. Auch wir weiden heute immer noch auf der grünen Aue, könnte man sagen, der Worte, mit denen die Apostel im Neuen Testament Jesus Christus als Herrn und Erlöser bezeugen. Aber an der Stelle kommt vielleicht etwas Überraschendes. Denn so bedeutsam diese Berufung auch ist für Petrus, letztlich ist sie keine andere Berufung als die, die wir erhalten haben. Und damit meine ich nicht mich als Pastor, sondern wir, alle Christen. Wir sehen das am besten, wenn wir uns den ersten Petrusbrief, Kapitel 5, anschauen. Dort schreibt Petrus zwar zunächst einmal ausdrücklich an die Ältesten in der Gemeinde und er ruft sie in Vers 2 auf, wir haben das hier oben. Er sagt, weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Also das ist die Aufgabe der Ältesten, der Pastoren. Aber wie sie das tun sollen, das beschreibt Petrus im nächsten Vers dann so, als Vorbilder der Herde. Ja, der Ausdruck, die Herde zu weiden, von dem wir unsere Bezeichnung Pastor haben, bedeutet Vorbild zu sein, dem die Herde nachfolgt. Und ich bin mir bewusst, dass ich das nicht immer so erfülle, wie ich es gerne möchte und vielleicht wie ihr es euch wünschen würdet, aber Pastor bedeutet Vorbild der Herde zu sein und Ältester bedeutet das Gleiche. Petrus bezeichnet sich dort übrigens ganz ausdrücklich als Mitältester, das heißt, er sieht seine Rolle nicht anders als die von anderen Pastoren oder Ältesten, auch hier sehen wir, das hat nichts mit Papsttum zu tun, sondern ist einfach ein Mitältester. Auch die Berufung von Petrus, dieser Aufruf, weide meine Schafe, steht für Nachfolge, die nachahmenswert ist. Das ist der nächste Punkt. Ja, als Vorbild sollen Älteste und Pastoren und christliche Leiter insgesamt nachahmenswert sein. Wenn wir zurück in Johannes 21 schauen, dann sehen wir dort, dass auch dort die Berufung von Petrus ein Aufruf zur Nachfolge ist. Wir sehen das zweimal. Einmal in Vers 19 am Ende, wo Jesus zu Petrus sagt, folge mir nach. Und dann noch einmal in Vers 22 mit Betonung, folge du mir nach. Ja, es geht um Nachfolge. Weide meine Schafe steht für nachahmenswerte Nachfolge. Vom Größten bis zum Kleinsten unter uns sind wir alle Schafe derselben Herde und wir alle sind irgendwo mittendrin. Es gibt Schafe, die schon weiter sind als wir, das sind Älteste und Pastoren und andere Leiter in der Gemeinde. Ihre Nachfolge wollen wir nachahmen. Aber wenn wir uns umschauen, dann wird es auch Schafe geben, denen wir ein Vorbild zum Nachahmen sein können. Sprich, auch wir als ganz normale Christen sind hier angesprochen. Oft wird das auch gar nicht mal so schwarz-weiß sein, denn oft können wir in verschiedenen Lebensbereichen voneinander lernen. Der eine ist hier etwas weiter, der andere dort. Aber grundsätzlich gilt, weide meine Schafe steht für nachahmenswerte Nachfolge. Und wenn man sich das so überlegt, dann hat Petrus sich in der Hinsicht schon komplett disqualifiziert. Dreimal hat er Jesus verleugnet. Er ist Jesus gerade nicht nachgefolgt, sondern ist einen anderen Weg gegangen. Seine Verleugnung geht also direkt an den Kern seiner Berufung. Wenn er aufhört, sich zu Jesus bekennen, sobald es ungemütlich wird, wie kann er dann für andere ein Vorbild sein? Er leitet die Schafe in die falsche Richtung. Und ich denke, auch deshalb ist nachahmenswerte Nachfolge bemerkenswert, weil die Vorbilder selbst Sünder sind und keine Supermänner. Aber die erstaunliche Strategie von Jesus ist, dass er sündhafte Menschen beruft, um Pastoren und christliche Leiter und Vorbilder in der Gemeinde zu sein. Jesus wäre allerdings auch der Letzte, der Sünde unter den Teppich kehrt. Und deshalb sehen wir hier am Beispiel von Petrus, wie Nachfolge aussieht, die nicht nachahmenswert ist. Das ist der erste Punkt. Wie sieht Nachfolge aus, die nicht nachahmenswert ist? Sündhaften Menschen als nachahmenswerte Vorbilder, das wirft hier die Menge Fragen auf. Aus meinem eigenen Leben weiß ich, es gibt viele Dinge, die nicht nachahmenswert sind und vielleicht geht es euch auch so. Vielleicht ist es auch ein erster Schritt, das anzuerkennen. Aber an dieser Stelle zielt Jesus auf eine ganz bestimmte Versuchung ab. Und ich behaupte einfach mal, diese Versuchung wird unweigerlich auf jeden sündhaften Menschen lauern, der eine Vorbildfunktion innehat. Egal, ob aufgrund seiner Persönlichkeit oder seiner Rolle oder vielleicht auch wegen seines Alters, das ist eine Versuchung, die uns alle treffen wird. Und es ist das Gefühl von Überlegenheit und Selbstüberschätzung. An Petrus sehen wir, wie tief diese falsche Selbstwahrnehmung sitzen kann. Petrus ist ein Macher. Er hat einen Hang zum Aktivismus und er weiß, dass die Menschen ihm nachfolgen. Selbst nach seinem Versagen muss er am Anfang von Kapitel 21 nur sagen, ich gehe fischen, und sofort stehen ein halbes Dutzend Jünger auf und folgen ihm nach. Petrus ist ein geborener Leiter. In den Evangelien ist er oft der Erste, der was erkennt und auch ausspricht. Er ist voller Leidenschaft für Jesus, aber genau deshalb ist sein Herz so offen und verwundbar für die Sünde des Hochmuts und der Selbstüberschätzung. Erinnert ihr euch noch an den Ausruf von Petrus am Abend vor der Kreuzigung? Da hat er gesagt, und wenn dich alle anderen verlassen, wenn alle anderen Anstoß an dir nehmen, ich bleib dir treu. Ich bin besser. Ja, Überlegenheit, Selbstüberschätzung. Und dieses Gefühl geht, glaube ich, so natürlich einher mit Leiter- und Vorbildfunktion, dass man es selbst oft gar nicht als Erster wahrnimmt. Andere haben da meistens ein viel besseres Gespür dafür. Und Petrus muss eben erst diese schmerzhafte Erfahrung machen, dass er Jesus verleugnet, damit er erkennt, wie sehr er sich selbst und sein Herz überschätzt hat. Alte Denkmuster sind oft nur schwer zu ändern. Ich denke, wir wissen das alle. Und in Vers 20 sehen wir, dass das auch bei Petrus nicht anders ist. Nämlich nach diesem ganzen Dialog, dem Austausch mit dem Weide meine Schafe, unmittelbar nachdem Jesus in Vers 19 gesagt hat, folge mir nach, was macht Petrus? Er aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. Und in Vers 21 sagte, als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was ist mit ihm? Einmal mehr nimmt Petrus sich selbst zu wichtig. Er will eine Vertrautheit mit Jesus herstellen, die ihn de facto über den anderen Jünger stellt. Und die Antwort von Jesus ist ziemlich eindeutig. Er sagt, was geht's dich an? Folge du mir nach. Alte Denkmuster lassen sich nicht über Nacht löschen, aber es ist trotzdem ermutigend, wenn wir im 1. Petrusbrief Kapitel 5 noch einmal nachschauen, denn dort schreibt Petrus von dem, was er hier gelernt hat. Er schreibt dort, ich habe es nicht auf der Folie, er schreibt dort, alle aber ordnet euch einander unter und umhüllt euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Was für eine schöne Formulierung. Umhüllt euch mit Demut. Demut schützt vor Sünde, sie garantiert Gottes Gnade und es scheint, als hätte Petrus seine Lektion gelernt. An der Frage von Petrus sehen wir noch einen zweiten, Schwachpunkt für Sünde in christlichen Leitern, und es ist die Versuchung, dass man sich und seine eigene Situation mit der von anderen vergleicht. Ja, es ist der Vergleich mit anderen. Das sich vergleichen hängt natürlich eng mit diesem Überlegenheitsgefühl zusammen. Das haben wir schon an der Einstellung von Petrus gesehen, dass er besser ist, ja, besser als die anderen. Er vergleicht sich. Und wie wir sehen, das nochmal hier. Petrus hat nämlich gerade erfahren, wie seine Zukunft aussieht. Und gelinde gesagt, es ist nicht sehr rosig. Er wird Gott als Märtyrer verherrlichen. Und ich glaube, das kommt erstmal als Schock. Und die nächste Frage von Petrus lautet: Und was ist mit ihm? Ja, innerlich richtet er eben immer noch den Blick auf andere. Er vergleicht sich und sein Schicksal. Und daran wird so ein gewisses Konkurrenzdenken deutlich, das in den letzten Kapiteln schon da war. Und vielleicht eine Angst, ungerecht behandelt zu werden, zu kurz zu kommen. Ja, wenn es mir so ergehen soll, was ist mit ihm? Der Aufruf von Jesus dagegen macht ein Ende mit jedem Konkurrenz- und Wettbewerbsdenken unter seinen Jüngern. Er hat mit jedem einen eigenen guten Plan. Und worauf es ankommt, ist ganz einfach, was Jesus hier sagt: Folge du mir nach. Du und ich, Liebe und Nachfolge. Darauf kommt es an. Es geht hier also um Hochmut, um Überlegenheitsgefühle von Leitern, um Konkurrenzdenken, und natürlich sind das alles keine nachahmenswerten Eigenschaften. Nicht nachahmenswert ist das nicht nur deshalb, weil es zutiefst abstoßend ist, wenn man sich selbst über andere stellen will. Und es ist auch nicht nur deshalb nicht nachahmenswert, weil solche Vorbilder dasselbe Denken dann eben auch in anderen ermutigen, die ihm nachfolgen. Aber es ist auch schlicht und einfach deshalb nicht nachahmenswert, weil es die Schafe nicht weidet. Wenn man sich selbst für besser als die anderen hält, dann wird man auf die anderen Schafe herabblicken. Und vielleicht äußert sich das einfach in Frust über die, die einem anbefohlen sind. Warum erfüllen sie meine Erwartungen nicht? Und vielleicht beginnt man zu denken, dass man zu was Höherem berufen ist. Ja, zu einer anderen, vielversprechenderen Gemeinde, die dem eigenen Potenzial eher entspricht. Hinter all dem versteckt sich aber eben die gefährliche Annahme, dass irgendwie die Schafe für den Pastor da sind und nicht der Pastor für die Schafe. Denn es sind nicht die Schafe, die diesen Hirtenauftrag bekommen haben, sondern Jesus hat Petrus seine Schafe anvertraut und gesagt: Weide sie. Jesus ist der gute Hirte. Er weidet nicht nur die Starken und Marklosen, die mit viel Potenzial, sondern wenn ein schwaches Schaf verloren ist, sucht er es im Dickicht und trägt es auf seinen Schultern nach Hause. Wenn seine Schafe in Gefahr sind, dann kämpft der gute Hirte und lässt sein Leben für die Schafe. Alles andere ist keine nachahmenswerte Nachfolge. Und das ist die Berufung von Pastoren und Ältesten, von christlichen Leitern und Vorbildern. Und wie wir gesehen haben, betrifft uns das alle. Denn nachahmenswerte Nachfolge bedeutet, dass wir sie nachahmen. Und dass wir in dem Zug auch selbst zu Vorbildern werden. Das betrifft uns. Das ist Gottes Plan für dein Leben und für mein Leben. Nachdem wir uns also jetzt zuerst einmal angeschaut haben, wie nachahmenswerte Nachfolge nicht aussieht, lasst uns nun betrachten, was denn zu nachahmenswerter Nachfolge befähigt. Das ist der nächste Punkt. Was zu nachahmenswerter Nachfolge befähigt. Wir haben gesehen, dass Petrus an akuter Selbstüberschätzung leidet, und in seinem Austausch zwischen Jesus und Petrus sehen wir, wie Petrus seiner Sünde ins Auge blicken muss. Und das ist auch das Erste, was zu nachahmenswerter Nachfolge befähigt, nämlich ein ehrlicher Umgang mit dem eigenen Versagen und der eigenen Sünde. Das ist der erste Punkt. Genau darauf zielt Jesus ab, als er Petrus nach dem Frühstück vor allen anderen Jüngern fragt: Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Was soll er auf diese Frage noch antworten? Schließlich hat er Jesus verleugnet und nicht die anderen. Und nachdem er Jesus verleugnet hat, was hat er überhaupt noch vorzuweisen als Beweis seiner Liebe? Er steht mit leeren Händen da. Jesus zielt hier darauf ab, dass Petrus seine Sünde erkennt, damit andere ihm nachfolgen können. Denn Nachfolge bedeutet ja, dass man auf dem Weg ist, aber um sich auf dem Weg in Bewegung zu setzen und in Bewegung zu bleiben, muss Petrus und müssen wir uns mit den eigenen Schwachstellen konfrontieren lassen, damit wir nicht mit einer Panne am Straßenrand liegen bleiben. Genau das ist das Ziel von Jesus. Man könnte sagen, Jesus baut ein mächtiges Bollwerk um diese Schwachstelle herum, die Petrus zu Fall gebracht hat, damit Petrus sich nie mehr dazu verleiten lässt, sich überlegen zu fühlen. Liebst du mich mehr? Wie kann ich das noch behaupten? Das Zweite, was zu nachahmenswerter Nachfolge befähigt, ist eine realistische Einschätzung der eigenen Liebe für Jesus. Das ist der nächste Punkt. Dreimal muss Petrus sich der Frage stellen: Liebst du mich? Diese Liebe muss vorhanden sein und Petrus muss sie realistisch einschätzen, weil die Liebe für Jesus hier die Grundvoraussetzung überhaupt ist, dass er die Schafe von Jesus weiden kann. Er braucht diese Liebe. Und Don Carson sagt über diese Liebe, das ist, glaube ich, ein Zitat: Paradoxerweise gilt, wer Jesus über alles liebt, der wird andere mehr lieben, nicht weniger. Wer Jesus über alles liebt, wird andere mehr lieben, nicht weniger. Und deshalb ist diese Frage so wichtig: Liebst du mich? Und Petrus weiß natürlich, seine Liebe könnte größer sein. Sie könnte tiefer sein. Sein Herz ist zerbrochen und es tut weh, weil er Jesus im entscheidenden Moment allein gelassen hat. Aber bei allem Versagen weiß er doch eins: Ja, Jesus, ich hab dich lieb. Das lässt er sich nicht nehmen. Er weiß, dass er nichts Eigenes vorzuweisen hat. Und er hält sich allein daran fest, dass Jesus weiß, wie es um sein Herz steht. Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Wenn Jesus in dein Herz schaut, was sieht er dort? Liebe für Jesus? Wie geht Jesus um mit jemandem, der demütig seine eigene Schwäche bekennt und sich allein auf Jesus beruft? Jemand, der sagt: Du kennst mein Herz. Du weißt, wie ich es meine. Du weißt, meine Liebe könnte größer sein, aber meine Liebe ist da. Ich liebe dich. Jesus empfängt eine solche Person mit Gnade. Und er gibt einer solchen Person wie Petrus erneut seine Berufung zurück. Und er sagt: Von neuem weide meine Schafe. Wir dürfen sicher sein, Jesus wird ein geknicktes Rohr wie Jesus nie zerbrechen. Er ist der gute Arzt, der unsere Wunden und Schwächen versorgt. Seine Heilung und diese schwierigen Fragen, die er hier stellt, die machen uns nicht schwächer. Die machen uns stärker im Glauben und in der Liebe für ihn. Und es ist diese Liebe, die nachahmenswerte Nachfolge ausmacht, die dich und mich zum Weiden befähigen wird. Denn seien wir mal ehrlich, was sonst würde uns motivieren? Die Schafe selbst sind nicht immer liebenswert. Dazu brauche ich mich nur, mich selbst anzuschauen. Ich bin nicht immer liebenswert und ich glaube nicht, dass ich eine Ausnahme bin. Aber wenn die Schafe nicht liebenswert sind, dann muss uns doch etwas anderes motivieren. Denn sonst werden wir doch nicht die Schafe so weiden, wie Jesus es will, sondern wir werden sie für unsere Zwecke gebrauchen. Wenn wir die Schafe nicht lieben und Jesus nicht lieben, dann werden wir uns selbst lieben. Und dann werden wir andere Dinge für uns gebrauchen. Deshalb muss uns die Liebe zu Jesus gefangen nehmen. Sie muss uns motivieren, damit wir unsere Berufung zu nachahmenswerter Nachfolge auch erfüllen. Und die Frage, die Jesus Petrus stellt, die ist auch für uns entscheidend. Liebst du mich? Und ich habe mir überlegt, manchmal habt ihr diese Bänder, ja, da steht drauf WWJD, What Would Jesus Do? Vielleicht brauchen wir ein Armband, wo auf dem steht LDM. Liebst du mich? Das ist doch die entscheidende Frage. Okay, letzter Punkt. Wie können wir dann nachahmenswerte Nachfolge bei uns umsetzen? Eigentlich ist die Antwort klar. Einerseits können wir sie umsetzen, indem wir uns demütig mit der eigenen Sünde konfrontieren lassen. Und ich sage konfrontieren lassen, weil Petrus hier schon einen Impuls von außen braucht. In diesem Fall von Jesus, um seiner Sünde ins Auge zu blicken. Und genauso brauchen wir einander, damit wir uns gegenseitig in Liebe auch korrigieren. Und das ist ein ziemlich delikates Thema. Denn die Gefahr besteht dabei immer, dass die am schnellsten bereit sind, andere zu korrigieren, auch die sind, die am ehesten mit diesem Überlegenheitskomplex zu kämpfen haben. Es lohnt sich deshalb immer, dass man zuerst nach dem Balken im eigenen Auge schaut, bevor man sich den Splitter im Auge des anderen vornimmt. Es ist eine delikate Angelegenheit, aber auch wenn es nicht einfach ist, sollten wir es deshalb trotzdem wagen, offen miteinander umzugehen, damit wir gemeinsam Bollwerke bauen können. Und damit unsere Schwachstellen keine Einfallstore für die Sünde werden. Und ich denke, da können wir als Gemeinde noch was lernen. Und ich will an der Stelle nur die Frage in den Raum stellen, wie können wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns in Liebe auf Schwachstellen und Sünde ansprechen können. Wie geht das? Ich glaube, das ist wichtig. Und wir sehen hier, wie Jesus das mit Petrus tut. Ich glaube, ganz wichtig wäre es dabei, wenn wir in der eigenen Bereitschaft wachsen, dass wir unsere Schwachstellen überhaupt ausmerzen wollen, dass wir Veränderung wollen. Denn so können wir nachahmenswerte Vorbilder im Umgang mit der eigenen Sünde werden. Und in Mark Ashtons Buch, das der Männerabend am Freitag behandelt hat, da ist ein Zitat drin, dass Veränderung in der Gemeinde beginnt immer im Herz des Pastors. Also, da muss ich mich auch selbst an der eigenen Nase fassen. Also auf der einen Seite wollen wir lernen, wie wir Bollwerke bauen und Schwachstellen schützen, damit sowas nicht nochmal geschieht, für Petrus damals, für uns heute. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich danach streben, dass unsere Liebe für Jesus wächst, dass wir größere Liebe für Jesus haben. Denn diese Liebe, wie wir gesehen haben, ist der Kraftstoff, der unsere Nachfolge antreibt. Je größer unsere Liebe für Jesus, desto nachahmenswerter unsere Nachfolge. Je größer unsere Liebe für Jesus, desto nachahmenswerter unsere Nachfolge. Liebe für Jesus ermöglicht Dinge, die uns im ersten Moment undenkbar erscheinen. Sie befähigt Petrus sogar, dass er mit der Ankündigung von Jesus in Vers 18 klarkommt, wo Jesus andeutet, welchen Tod Petrus sterben wird. Der Tradition nach wurde Petrus kopfüber gekreuzigt. Und Vers 18, dort sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer Hände ausstrecken ist ein Bild für Kreuzigung. Und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagt er aber, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Und als er das gesagt hatte, sagte er zu ihm, folge mir nach. Man fragt sich schon, was bei dieser Ankündigung in Petrus vorgegangen sein mag. Ich denke, es muss ein Riesenschock für ihn gewesen sein. Es muss ihn bewegt haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Petrus irgendwann an den Punkt gekommen ist, wo er diese Ankündigung als Gnade empfunden hat. Er hat Jesus verleugnet. Aber hier gibt Jesus ihm Gewissheit, dass das nicht nochmal passieren wird. Und für uns mag das kaum vorstellbar sein. Aber das bewirkt die Liebe Gottes in uns. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der diese Liebe in unseren Herzen ausgießt. Und weil der Heilige Geist sie ausgießt, deshalb will ich uns ermutigen, dass wir füreinander beten. Damit diese Liebe für Jesus alle anderen Lieben übersteigt. Betet füreinander und betet für eure Leiter. Denn je größer unsere Liebe für Jesus, desto nachahmenswerter unsere Nachfolge. Und wer Jesus über alles liebt, der wird auch andere mehr lieben, nicht weniger. Und das befähigt uns, dass wir die Schafe weiden. Lasst uns beten, dass es in unserer Gemeinde viel solcher erkennbar nachahmenswerter Nachfolge gibt. Allmächtiger Vater, wir stehen vor diesem Abschluss des Johannesevangeliums. Und es ist ein bewegender Abschluss. Manches davon können wir vielleicht auch persönlich im Moment gar nicht fassen, diese Ankündigung des Todes für Petrus. Und deshalb wollen wir dich nur bitten, dass du uns Demut schenkst, dass wir uns nicht selbst überschätzen, sondern dass wir erkennen, wo unsere Liebe für dich noch wachsen kann. Und dann lass sie wachsen, damit wir alle uns umeinander kümmern und alle füreinander sorgen, damit deine Schafe grüne Aue finden. In Jesu Namen. Amen.